NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Juden rauben und schlachten christliche Kinder, weil sie deren Blut zum Backen der Pessachmatzen brauchen. So lautete eine seit dem Mittelalter weit verbreitete antisemitische Legende. Israelis rauben palästinensische Kinder, weil sie Handel mit ihren Organen treiben. So lautet die heutige Version der Geschichte. Rebecca Seidler traute ihren Augen nicht, als sie Papiere, die so etwas verbreiten, als Teil der Unterlagen für ein Seminar zum Thema zur sozialen Lage von Jugendlichen in Palästina an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst HAWK in Hildesheim entdeckte. Auch andere Seminarpapiere stammten aus Blogs von Verschwörungstheoretikern. Sämtliche Unterlagen waren weit entfernt von wissenschaftlichen Standards. Rebecca Seidler, selbst Sozialwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte für soziale Arbeit an zwei Hochschulen in Niedersachsen und Mitglied der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, machte den Skandal im vergangenen Sommer öffentlich. Gestern leitete sie das Eröffnungspodium zum Thema Antizionismus als moderner Antisemitismus beim bundesweiten Gemeindetag des Zentralrats der Juden, der noch bis Sonntag in Berlin stattfindet. Rebecca Seidler, ihre Einschätzung des Seminars in Hildesheim wurde durch ein Gutachten des Zentrums für Antisemitismusforschung Berlin komplett bestätigt. Die verantwortliche Dekanin in Hildesheim musste zurücktreten. Die Hochschulpräsidentin Christiane Dienel kündigte im November ihren Rückzug vom Amt an. Die grüne Wissenschaftsministerin von Niedersachsen, Heinen Klajic, plant, die Qualitätssicherung an Hochschulen zu verbessern. Also, Ende gut, alles gut?
Ich sehe uns jetzt an dieser Stelle nicht am Ende, sondern letztlich am Anfang der Aufarbeitung. Das heißt, jetzt geht es darum, wie konnte es überhaupt passieren, dass 10 Jahre lang ein Seminar angeboten wurde mit antisemitischen Inhalten. Und das heißt, jetzt geht es darum zu schauen, was heißt überhaupt Antisemitismus? Wie kann man auch Studierende über Antisemitismus aufklären und sie dafür sensibilisieren und eben auch die Lehrkräfte? Und von daher sehe ich jetzt hier den Schwerpunkt nicht nur beim Thema Qualitätssicherung, sondern tatsächlich in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Und da stehen wir ganz am Anfang.
Sie haben gerade die Studenten erwähnt. Das Seminar lief 10 Jahre, also 20 volle Semester. Es gab immer studentische Evaluationen. Wie haben die Studenten eigentlich auf dieses Seminar reagiert?
Das Zentrum für Antisemitismusforschung hat erkennen können, dass in jedem Semester Studenten auf die judenfeindlichen Inhalte hingewiesen haben und diese kritisiert haben. Das heißt, die Studenten waren verantwortungsbewusster und letztlich auch klüger. Aber leider haben sie an der Fakultät Soziale Arbeit kein Gehör gefunden.
Ihnen wurde ja sowohl von der sozialdemokratischen Hochschulpräsidentin Dienel als auch von der grünen Wissenschaftsministerin Heinen Klajic vorgeworfen, die Presse gleich mobilisiert zu haben und auch einflussreiche Kreise, wie es hieß. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Kritik?
Ich habe nicht die Presse gleich eingeschaltet, sondern ich habe 1 Jahr lang versucht, intern die Kritik vorzubringen und gemeinsam in Form von Gesprächen und Briefwechseln auf die Problematik hinzuweisen. Erst in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass weder das Ministerium noch die Hochschulleitung sich der Problematik ernsthaft annimmt, da habe ich dann gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland entschlossen, wir gehen jetzt mit dem Thema an die Öffentlichkeit, wir können das so nicht stehen lassen.
Sie haben es gerade gesagt, der Konflikt hat sich sehr lange hingezogen, 1,5 Jahre. Wie war das für Sie? Was haben Sie eigentlich erlebt in dieser Zeit?
Für mich war das eine sehr harte Zeit. Ich wurde diffamiert als einäugige, paranoide, berüchtigte Wissenschaftlerin. Von rechts, aber auch extrem links wurde ich angefeindet. Ich wurde als die Anführerin der zionistischen Lobby in Deutschland tituliert und der verlängerte Arm von dem israelischen Premier Netanyahu. Und von daher, es war eine sehr anstrengende Zeit. Und eine sehr lehrreiche aber auch, da ich gemerkt habe, von welcher Seite bekomme ich Unterstützung, denn die habe ich auch bekommen, sehr wertvolle Unterstützung, gerade auch im wissenschaftlichen Kontext habe ich viele Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen, die mich ganz aktiv unterstützt haben, aber diese Anfeindungen waren eben auch sehr bedenklich und da haben natürlich auch Aussagen seitens der Hochschulpräsidentin dazu beigetragen. Also wenn Aussagen kommen wie die einflussreichen Kreise von Frau Seidler, was wollte sie damit sagen?
Und das Weltjudentum ist gegen mich.
Genau. Und letztlich ist das eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die da stattgefunden hat, eine Schuldabwehrreaktion. Und Mich hat am meisten beschäftigt, dass weder das Ministerium noch die Hochschulleitung sich inhaltlich mit meiner Kritik auseinandergesetzt haben, sondern die Reaktionen waren meist sehr unsachlich. Und das
also Stichwort die überempfindliche Jüdin, genau, will hier wieder Israel gegen jede Kritik abschirmen.
Richtig, genau. Und anstatt sich einfach mal wirklich mit den Seminarunterlagen zu beschäftigen, auch mit meiner Kritik, es soll jetzt eine interne Kommission eingerichtet werden oder sie wurde bereits eingerichtet, die sich eben mit der Aufarbeitung des Vorfalls beschäftigt und auf Frage, ob dort auch ein Antisemitismus-Experte drin sitzt, zum Beispiel Samuel Salzborn von der Universität Göttingen, der einen sehr renommierten Ruf hat, wurde dies verneint mit der Aussage, dies sei nicht erforderlich und notwendig.
Das war die Sozialwissenschaftlerin Rebecca Seidler aus Hannover über ihre Erfahrungen mit Antizionismus als modernem Antisemitismus. Wie jüdisch ist Bob Dylan? Dazu gleich mehr. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In Berlin hat gestern der bundesweite Gemeindetag des Zentralrats der Juden in Deutschland begonnen. Er dient vor allem dem intensiven Austausch der Gemeindemitglieder untereinander und soll den Zusammenhalt der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland stärken. Unter dem Motto »Ein Dach, eine Familie« beteiligen sich bis Sonntag mehr als 1100 Jüdinnen und Juden an Podiumsdiskussionen, Workshops und Lesungen. Bei der Eröffnung forderte Zentralratspräsident Schuster den engen Zusammenhalt mit anderen Minderheiten in Deutschland. Die AfD versuche, unter dem Deckmantel der Israel-Freundschaft in der jüdischen Gemeinde auf Stimmenfang zu gehen. Wo aber gegen Muslime oder Roma gehetzt werde, seien auch die Juden früher oder später nicht erwünscht. Seit der Wahl Donald Trumps zum nächsten Präsidenten hat die Zahl der Übergriffe auf Minderheiten in den USA zugenommen. Nach Angaben des New Yorker Polizeichefs Robert Boyce sind die meisten Opfer von Hasskriminalität Juden oder Muslime. Der Chef der jüdischen Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, erklärte, seine Organisation registriere eine Fülle antisemitischer Angriffe auf Privatpersonen und Institutionen sowie vermehrte Hakenkreuzschmierereien. Auch Muslime bräuchten jetzt Unterstützung. Falls Trump ernst mache und sie künftig in Datenbanken registrieren lasse, sei der Tag gekommen, an dem er als stolzer Jude sich als Muslim registrieren lasse, sagte Greenblatt wörtlich. Auch andere jüdische Organisationen griffen diese Idee auf. Die Kultusministerkonferenz und der Zentralrat der Juden setzen sich ein für eine vielfältigere Vermittlung des Judentums an Schulen. Gestern unterzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung, der zufolge Schülern ein lebendiges und differenziertes Bild des jüdischen Lebens vermittelt werden soll. Zu häufig würde Judentum nur mit dem Holocaust verbunden. In der Erklärung fordern der Zentralrat und die Kultusministerkonferenz auch dazu auf, persönliche Begegnungen mit Juden im schulischen Rahmen zu ermöglichen. In Mecklenburg-Vorpommern finden erstmals internationale Tage jüdischer Musik statt. Dazu stehen vom 12. bis 14. Dezember Lesungen und Konzerte mit jüdischen Liedern und Komponisten in den Synagogen von Stavenhagen, Hagenow und Röbel auf dem Programm. Veranstalter ist das Usedomer Musikfestival. Die Kulturangebote sollen ermöglichen, jüdische Musik und Geschichte an Originalschauplätzen zu entdecken. Soweit die Meldungen.
Wie jüdisch Bob Dylan ist, dem morgen in Abwesenheit der Nobelpreis für Literatur verliehen wird, das weiß der spröde Singer-Songwriter vermutlich selbst nicht. Jedenfalls waren die Eltern von Robert Allen Zimmermann, der 1941 in Minnesota geboren wurde, jüdisch. Die Vorfahren waren 1905 aus Odessa in die USA eingewandert. Robert, alias Bob Dylan, hat Zeit seines Lebens mit dem Judentum gerungen, es gefeiert, studiert, verleugnet und wiederentdeckt. Insofern ist er sehr jüdisch. Michael Hollenbach über Leben und Lieder eines Suchenden.
Es fängt schon damit an, dass er als gebürtiger Jude in dieser Tradition groß geworden ist und dass er seine Bibel kennt. Also von den ersten Plattenveröffentlichungen Anfang der 60er Jahre an kommen immer wieder biblische Motive, Texte, Figuren in seinen Songs vor.
Der evangelische Theologe Matthias Sural, Beauftragter für Kunst und Kultur der Hannoverschen Landeskirche, verweist auf frühe Songs. Gerade Blowing in the Wind stecke voller Bezüge zu biblischen Symbolen und Erzählungen. die Taube, die Noah den Weg weist, der Prophet Jesaja, der klagt, dass die Menschen nicht hören wollen.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1968 stirbt Dylans Vater. Der damals 27-jährige Folksänger widmet sich daraufhin intensiver seinen jüdischen Wurzeln. Er führt lange Gespräche mit dem rechtsextremen Rabbi Meir Kahane von der Jewish Defense League. 1971 überlegt er, mit seiner Frau und den 4 Kindern nach Israel auszuwandern. Bob Dylan hat verschiedene, auch sehr religiöse Phasen durchlebt. Doch als er Ende der 70er Jahre zum charismatisch-evangelikalen Christentum konvertiert, sind nicht nur viele Fans irritiert. Einer seiner Fans beschimpft ihn zu Beginn eines Konzerts als Judas.
I don't believe you.
Der Freigeist Dylan singt auf einmal fromme christliche Lieder.
Well, I'm pressing on to the higher calling of my Lord.
Doch schon nach 3 Alben und 4 Jahren geht diese fromme Phase zu Ende, sagt Matthias Sural.
Es gab offensichtlich Mitte der 80er Jahre eine Rückbesinnung auf seine jüdischen Wurzeln, was sich zum einen darin zeigt, dass er 1983 ein Album veröffentlicht hat mit dem sicherlich programmatischen Titel Infidels Ungläubige.
Auf diesem Album findet sich auch der Titel Neighborhood Bully. Der Song ist ein einziges Plädoyer für den Staat Israel und sein Existenzrecht. Dylan sieht in Israel den sogenannten Neighborhood Bully, den, der für alle der Bösewicht ist, der gezwungen ist, sich gegen seine Nachbarn zu verteidigen. Der alleine dasteht und von den Nachbarn beschimpft wird, er wohne auf deren Land. Der sich gegen 1 Million zur Wehr setzen muss und keinen Ort hat, zu dem er fliehen könnte.
Auf dem Innencover von Infidels ist er sozusagen auf dem Ölberg zu sehen. Also schon ein deutliches Zeichen dafür, dass er die jüdische Tradition nicht einfach abgestreift hat.
Zur gleichen Zeit feiert Dylan die Bar Mitzwa seines Sohnes an der Klagemauer in Jerusalem. 1989 unterstützt der Musiker eine Spendenaktion der orthodoxen Chabad-Lubavitch-Bewegung, deren Kurse er auch besucht.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Der Himmel taucht in vielen Liedern des Rockpoeten auf. Kein Zufall, sagt der katholische Fundamentaltheologe und Dylan-Experte Knut Wenzel.
Heaven ist tatsächlich für ihn eine Metapher für das Absolute. Und in Relation zu dieser Dimension bewegt er sich in seiner, man könnte wirklich sagen, religiösen Identität. Und diese religiöse Identität würde ich am ehesten als die einer Pilgerschaft bezeichnen.
Die jüdischen Wurzeln werden in Dylans Biografie und in seinen Liedern immer wieder sichtbar. Dennoch sieht Knut Wenzel in dem Literaturnobelpreisträger so etwas wie den Prototyp des modernen Individualisten, der sich aus religiösen Zwängen befreit hat und doch immer auf der spirituellen Suche bleibt.
Bob Dylan und das Judentum, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und hier noch ein Hinweis, der Tatort am Sonntag kommt aus Berlin, hat unter anderem die Vorgänge rund um eine Bar Mitzwa zum Thema und Rabbiner Walter Rothschild spielt den Rabbi. Das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle. Es spricht Ernst Erich Buder.
Wir lesen im 1. Buch Mose von der Jakobsleiter. Jakob hatte einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Nachdem Jakob wieder erwachte, bemerkte er, wirklich, der Ewige ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir zuerst das Wort Engel in jüdischem Kontext analysieren. Das Wort für Engel auf Hebräisch ist Malach. Statt einer Art himmlischen Wesens bedeutet Malach Bote. Ein Malach ist etwas, das uns etwas beibringt. Wenn wir eine tiefere Realität nicht sehen können, dann bekommen wir unverhofft eine spirituelle Botschaft gesandt. Vielleicht ist es ein Brief von einem Freund, und vielleicht ist es unser Kind, das zu uns sagt, warum warst du neulich so komisch? Vielleicht ist ein Malach aber auch ein Ereignis oder eine Nachricht. Ein Malach hält uns einen Spiegel vors Gesicht, sodass wir uns selbst klarer sehen können, oder er zeigt uns, wohin wir gehen müssen. In Jakobs Traum haben die Malachim, die Engel, nichts gesagt. Ihre Botschaft war einfach, dass sie auf- und abgestiegen sind. Was lernen wir daraus? Erst vor wenigen Wochen hat die Welt gesehen, wie eine Gruppe von sogenannten Alt-Right in den Vereinigten Staaten den Nazi-Gruß nachgeahmt haben. Sie haben auch Hail Trump und Hail Victory gebrüllt. Ein klarer Bezug auf die NS-Zeit. Ich glaube aber, wenn wir heute so etwas sehen, nehmen wir es nicht ernst. Wir haben schon die Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Wir sind älter, reifer. Und Amerika im Jahr 2016 ist so ganz anders als Deutschland in den 1930er Jahren. Die Engel aber steigen auf und nieder. In unserer Geschichte haben wir so viele negative Taten begangen, dass es schwierig ist, uns einzugestehen, dass wir vielleicht nicht so viel gelernt haben, wie wir dachten. Wir wünschten uns, dass unsere Engel und Boten und unser Leben sich immer in einem aufsteigenden Prozess befinden würden. Ich glaube aber, die wichtigste Aussage, um die Geschichte von Jakob zu verstehen, kommt von Jakobs Zitat beim Aufwachen. Wirklich, der Ewige ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Wir möchten die Leiter des Erkennens und der Spiritualität hinaufsteigen. Aber laut Jakob heißt die Gegenwart Gottes anzuerkennen, dass das Leben voll von Auf- und Abstiegen ist. Anders formuliert, das echte Werk Gottes heißt, ein Absteigen unserer Gesellschaft klar zu sehen und anzunehmen. Der Ewige ist nur an diesem Ort, wenn wir aufhören zu glauben, dass unsere Niedergänge der Vergangenheit für immer in der Vergangenheit bleiben. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Seattle.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.